Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Als ich heute Morgen durch Scharnhausen gefahren bin, da wirkte der Ort noch ein bisschen verschlafen. War eigentlich nichts los. Und dann kam so ein Radfahrer. Und da dachte ich, meine Herren, der ist da mit richtig lachendem Gesicht durch Scharnhausen gefahren. Hat gar keine so dicke Jacke angehabt. Und da dachte ich, das ist aber schattig irgendwie. So minus 4,5 Grad. Und er fährt mit dem Fahrrad durch Scharnhausen. Das macht so richtig wach. Ich habe neulich die Predigten von dir gehört, Nico. Und eine Sache blieb mir hängen, das kalt duschen. Ja. Genau, machst du es immer noch, oder? Sehr gut. Ja, ich hoffe, dass wir heute Morgen, dass wir wach sind, das Wort Gottes zu empfangen. Ich habe während dem Lobpreis einfach so Jesus gefragt, was soll ich denn der Gemeinde heute Morgen sagen oder was hast du der Gemeinde zu sagen? Und ich weiß gar nicht, warum ich diese Frage gestellt habe. Auf jeden Fall kam sofort eine Antwort. Ich glaube, dass Jesus euch sagen will, dass er euch total lieb hat. Als Gemeinde, als Einzelne, als Gemeinde. Und es ist gut, dass wir das immer wieder hören, dass wir geliebt sind von ihm. Und dass wir, egal ob wir perfekt sind, ob wir Fehler machen, ob wir performen, ob wir gut performen oder schlecht, das ändert an dieser Liebe nichts. Ja. Das können wir gar nicht, diese Liebe Gottes können wir gar nicht beeinflussen durch unser Verhalten. Das ist doch der Hammer, oder? Die bleibt immer gleich. Und ich möchte einfach jetzt beten, dass wir Jesus begegnen mit diesem Bewusstsein. Er liebt dich heute Morgen und er hat wirklich gute Gedanken für dich. Gedanken der Hoffnung, der Zukunft, der Kraft und der Freude. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für deine Liebe, die für uns ist, die immer gleich ist. Danke, dass wir Geliebte sind. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Dass du zu uns sprichst, zu unseren Herzen. Dass du uns auch erfrischst. Dass du uns auch überraschen kannst mit dem, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Und wir empfangen das in großer Freude und danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Amen. Ja, es wurde heute schon vom Nico und auch von der Maren angesprochen, wir bewegen uns so zwischen den Jahren. Das ist ja so eine Bezeichnung für die Zeit, in der wir sind, zwischen den Jahren. Also das alte Jahr ist noch nicht ganz vorbei, das neue hat noch nicht angefangen. Und man weiß in dieser Zeit manchmal gar nicht, was ist heute nochmal für ein Wochentag und so weiter. Das kennt ihr vielleicht. Man kommt ein bisschen runter auch. In der Regel ist das mit die ruhigste Zeit dieses Jahres, eine Zeit der Besinnung. Und wir haben es ja vorher auch schon gehört, eine Zeit, wo man auch rückblicken kann auf das, was in diesem Jahr war. Die Frage stellen, wofür bin ich dankbar? Was hat sich entwickelt in meinem Leben? Was war vielleicht aber auch schmerzhaft? Worunter habe ich gelitten? Welche Dinge haben mir Freude gemacht, wo habe ich was Neues erlebt, aber wo waren auch schmerzhafte Dinge und wo haben sich Dinge nicht erfüllt, die ich mir eigentlich erhofft habe. Und ich habe, der Nico hat schon gesagt, ich bin bei Doxa Deo und wir haben am 15. Dezember einen speziellen Dankgottesdienst gemacht. Wir hatten so als Jahresmotto für das Jahr 2019 weit mehr, Gott kann weit mehr tun und haben die Menschen in der Gemeinde herausgefordert, auf großen Plakaten draufzuschreiben, was sie am Anfang des Jahres für eine Situation hatten und auf der Rückseite, was hat sich denn getan, was hat Gott denn verändert. Und ich möchte euch da mal drei von den, gelb Pfeil nach unten, oder? Genau, drei von diesen Plakaten mal zeigen, die Leute geschrieben haben. Ich habe mich mal die Gesichter weggemacht, das muss man ja vom Datenschutz dann auch machen, gell? Also einer, der hat Kinderwunsch hochgehalten und eine Frau hat gesagt, oh, wir haben seit Jahren uns schon bezahlbare eigene vier Wände gewünscht. Und ein dritter hat geschrieben, Glaube am Montag, er möchte, dass an seinem Arbeitsplatz mal irgendwas passiert. Ja? Und dass er seinen Glauben auch am Montag im Alltag leben kann. Und Ihr müsst euch so vorstellen, die standen also auf der Bühne, wie wenn ich euch jetzt herausfordern würde, macht es auch und schreibt irgendwelche Plakate. Und sie hatten das vorbereitet und dann wurden die Dinger rumgedreht und das waren die Zeugnisse dieser Menschen. Ja, der erste hat, es wird ein Mädchen, also da ist was unterwegs. Und die Frau, die nach diesem Haus sich gesehnt hat, die haben echt, das habe ich mitgekriegt, die haben ein absolutes Wunder erlebt, in Stuttgart ein Haus zu bekommen für ihre Familie. Unter so vielen Bewerbern und dann hat der Vermieter total war klar, dass, oder der Eigentümer, der hat das Haus ihnen gegeben. Das war richtig schön, das zu hören. Und der, wo den Glauben am Montag sich da was gewünscht hat, der hat jemand gefunden in seinem Team, mit dem er jede Woche jetzt betet. Für seine Abteilung, für seinen Chef. Und das sind so Dinge, die machen mir total Mut. Und es ist manchmal gut, es auch zu bekennen, was wir Gutes erlebt haben und dann Zeuge davon zu sein. Es gibt aber vielleicht auch Dinge, wo wir sagen, Mensch, ich habe jetzt eigentlich nicht so was Tolles erlebt. Vielleicht ist es ja eher doch schmerzhaft gewesen. Und bei mir war es so beides. Ich möchte euch ein Zeugnis geben von dem, wie mein Jahr war. Ich hatte vor 3 Jahren einen Burnout. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Und das ist 3 Jahre her. Und diese Symptome kamen Anfang dieses Jahres wieder zurück. Und das ist so, müsst ihr euch vorstellen, wenn du dann das zweite Mal in so einer Situation bist und ich habe mich selbstständig gemacht letztes Jahr, dann hast du schon, und ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, der eigentlich normalerweise mutig ist und gerne vorwärts geht, aber da habe ich richtig begonnen, Existenzängste zu haben. Was ist, wenn ich da nicht mehr rauskomme? Und wenn du dann selbstständig bist, könnt ihr euch vorstellen, meine Frau hat noch ein viel größeres Sicherheitsbedürfnis als ich. Und dann hast du eine Zeit in der Klinik und du hast wirklich kein Einkommen mehr. Es kommt nichts mehr rein. Und wirklich eine Zeit nochmal zu erleben, loszulassen, ich kann es jetzt nicht aus eigener Kraft, ich muss es wirklich loslassen, ich muss es Jesus geben. Und dann zu erleben in diesem absoluten Loslassen, wo ich jetzt wirklich weiß, jetzt kann ich gar nichts mehr aus eigener Kraft, dann zu erleben, wie Gott versorgt und wie Gott da durchträgt und wie Gott es irgendwie, also wie er wirklich treu ist und zu mir steht und auch diese Wiederherstellung zu erleben meiner Gesundheit, wo ich wirklich wieder im Saft stehen darf, wo es mir wieder richtig gut geht, wo ich wieder Hoffnung habe. Und wo ich wirklich sagen kann, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass das Jesus gemacht hat. Ja, und dass es nicht aus eigener Kraft geschehen ist, sondern dass er mich wiederhergestellt hat. Und da ist eine so große Dankbarkeit in mir, aus einer Gnade rauszuleben und zu sagen, ich habe diese Gnade erlebt und jetzt darf ich aus großer Freude heraus leben. Auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung zu spüren, mit meinem Leben jetzt gesund umzugehen. Also das ist beides. Die Dankbarkeit aus der Gnade raus, aber auch die Verantwortung mit dieser neu gewonnenen Gnade, mit dieser Wiederherstellung, jetzt gut umzugehen und meine Grenzen einzuhalten. Ja? Und gewisse Grenzen wirklich zu setzen, auf Ruhezeiten, auf Sabbatzeiten zu achten, nicht mehr in dieses Leistungsdenken hineinzukommen, das war wirklich schmerzhaft und es ist wie ein neuer Lebensstil in manchen Bereichen, für den ich jetzt auch eine Verantwortung habe. Und das ist so ein bisschen die Überleitung in das Thema, wo ich euch reinnehmen möchte. Wir sind manchmal in der Gefahr, in alte Muster zurückzufallen. Wir haben was im Leben empfangen, aber die Frage ist, die große Kunst ist darin stehen zu bleiben, darin zu bleiben. Dieses Problem hatten nämlich die Galater und die Petra hat mir gesagt, ihr habt einige Predigten jetzt über den Galaterbrief gehabt und ich möchte euch da nochmal mit reinnehmen anhand dieser schönen Zeichnung vom Bibelprojekt, wo man so auf einen Blick nochmal sieht, um was es im Galaterbrief geht. Nämlich genau dieses Problem, in alte Muster zurückzufallen, hatten die Galater. Es begann ja mit dieser Erweckung in der Apostelgeschichte. Die Urgemeinde, es kamen Tausende von Menschen zum Glauben. Es begann eine messianisch-jüdische Bewegung, zunächst mal unter den Juden. Und dann erlebte Petrus im Hause des Hauptmanns Cornelius, dass der Geist Gottes nur auch auf Heiden ausgegossen wurde und dass die nicht-jüdischen Christen Anteil bekommen. Und der Paulus, der dann ab Apostelgeschichte 9 und 12 und so weiter dann kommt, der ja wirklich einer war, der dem Gesetz sowas von treu war. Ja, das war ja der, der das Gesetz vielleicht am meisten gehalten hat. Überhaupt, genau der wird ein Apostel für diese Heidenchristen und predigt denen, dass sie nicht mehr das Gesetz halten müssen, dass sie frei vom Gesetz sind. Ausgerechnet dieser Paulus macht das. Und das hat natürlich nicht jedem gefallen. Das hat den Juden nicht gefallen. Ihr seht hier, das Problem war, dass dann wieder Juden kamen, die gesagt haben, diese Heidenchristen, die müssen trotzdem beschnitten werden, die müssen diese Gesetze der Tora halten. Und bei den Galatern war das so, da war der Paulus schon und hat denen das Evangelium der Freiheit gepredigt. Und dann kamen irgendwann wieder irgendwelche jüdischen Gesetzeslehrer und haben das wieder vermischt mit Gesetzlichkeit, sodass die im Prinzip in ihre alten Muster zurückgefallen sind. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief, das ist ein Brief, wo es eigentlich fast nur um das geht. Hey, ihr wart mal so glücklich. Und was ist aus eurer Freude jetzt geworden? Was ist denn mit euch passiert? Und das sind so ein paar Zitate. Ihr wendet euch einem anderen Evangelium zu. Und im Nachsatz sagt er, es gibt übrigens gar kein anderes Evangelium. Es gibt nur das eine. Denn Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass wir aus Gnade gerettet sind. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Jetzt wollt ihr es aus eigener Kraft wieder machen und das Ziel erreichen? Wirklich? Nee, ne? Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Und er sagt dann sogar, meine Kinder, es ist wirklich das Gefühl, ich müsste euch nochmal zur Welt bringen. Ein zweites Mal erleide ich Geburtswehen in Christus. Dass dieser Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Also der hat gelitten ohne Ende, der Paulus, als er diesen Brief an die Galater geschrieben hat. Und am Schluss vom Brief schreibt er sogar, schaut mal, mit welchen großen Buchstaben ich diesen Brief geschrieben habe. Das war offensichtlich ein Brief, den er selber geschrieben hat, weil er wahrscheinlich seinen Schreiberling da nicht hatte. Ja, der hat ihn selber geschrieben, der Paulus. Und es war mit der leidenschaftlichste und ermahnendste Brief, den man sich vorstellen kann. Ich habe gedacht, aus dieser Situation, die kommt auch mir bekannt vor. Ja? Die kommt uns auch bekannt vor. Denn es gibt zwei Fragen, die wir uns stellen müssen als Christen. Das erste ist, leben wir in diesem Bewusstsein unserer neuen Identität in Christus, dass Jesus in uns lebt, dass wir allein aus dem Glauben gerettet sind und nichts dafür tun müssen. Viele kommen aus dem Pietismus und da haben wir diese Gesetzlichkeit noch ganz schön drin. Also ich zum Beispiel. Und wenn das so ist, wenn wir in dieser Identität in Christus leben, wenn das unsere Theologie ist, dann ist ja immer noch die Frage, stimmt unser Leben im Alltag mit dem überein, an was wir glauben? Also kurz gesagt, lebst du, was du glaubst? Und ich möchte einen Text aus dem Galaterbrief mit euch noch ein bisschen genauer anschauen, aus dem Galater 4, 1 bis 7. Und vielleicht bevor wir da reingehen, es geht hier um ein Erbe. Paulus nimmt einen schönen Vergleich, er sagt, stell dich mal vor, ein Mensch, der hat ein Erbe bekommen, der ist aber noch unmündig, also der ist jetzt vielleicht unter 18 oder sogar unter 16, darf noch nicht unterschreiben. Das ist wie wenn du deinem Sohn als Vater zu Weihnachten eine Eisenbahn schenkst und sagst, mein Sohn, wenn du mal groß bist, wird alles mal dir gehören. Ja? Genau, aber noch gehört es mir. Also noch unmündig zu sein, eigentlich ein Erbe zu sein, aber das Erbe noch nicht anzutreten. Und diesen Vergleich nimmt Paulus und er schreibt, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Also stellt euch mal die Eisenbahn ruhig mal so vor. Ja? Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Dann gehört dir die Eisenbahn mal später, wenn ich es dir sage, wenn du 18 bist. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt geht es weiter. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn und eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn und eine Tochter, die Tochter ergänzt sich einfach, jetzt bist du auch ein Erbe. Gott hat dich dazu bestimmt. Halleluja, es ist nicht eine wunderbare Nachricht, dass wir mündig gemacht worden sind. Ich möchte diese Aussagen nochmal zusammenfassen. Das ist dieser Zustand, den Paulus beschreibt, als das Volk Israel noch unter dem Gesetz gelebt hat. Er hat gesagt, da wart ihr unmündig, ihr wart wie Sklaven, ihr habt einen Erzieher gebraucht und das Gesetz war eben wie ein Erzieher. Und wenn wir das mal auf uns übertragen, dann, wenn wir also gesetzlich leben, wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas verdienen müssen, dass wir etwas selber dazu tun müssen, um gerecht zu werden, dann leben wir eigentlich auch in dieser Unmündigkeit. Das ist mir eigentlich nochmal ganz neu klar geworden, dass wir unmündig sind, wenn wir gesetzlich sind. Und jetzt kommt's, als die Fülle der Zeit kam. Und jetzt sind wir genau an Weihnachten angelangt. Ja? Als die Fülle der Zeit kam, das wurde schon im Alten Testament, ja, Jesaja hat geschrieben, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird Immanuel gebären. Als diese Fülle der Zeit kam, Jesus geboren wurde von einer Frau unter dem Gesetz. Was hat Jesus getan? Er hat uns losgekauft, er hat uns freigekauft von diesem Gesetz, dem wir nicht mehr unterworfen sind, und hat uns zu mündigen Söhnen und Töchtern gemacht. Wir sind adoptiert worden als Söhne und Töchter von Gott, dem Vater, und wir sind nicht mehr von einem Gesetz abhängig. Hast du das gehört? Das haben wir wahrscheinlich schon so oft gehört. Aber die Frage ist, leben wir auch danach? Richtet sich unser Leben danach aus? Denn mündig sein bedeutet, eine Verantwortung zu haben. Das bedeutet Freiheit, aber es bedeutet auch Verantwortung. Nämlich nicht mal ein Gesetz, das mir ständig sagt, was ich richtig und falsch mache, es kann auch bequem sein, sondern Jesus traut mir zu, ein Sohn und eine Tochter zu sein, die ihn repräsentiert hier auf der Erde. Hallo? Das ist eine Riesenverantwortung. Wir tragen diese Freiheit in uns, ein Leben zu führen mit diesem Jesus in unserem Herzen, das Jesus repräsentiert. Das heißt, der Heilige Geist leitet uns zu einem Leben an, das Frucht bringt. Und ich möchte drei Gedanken dazu euch noch weitergeben. Lebst du, was du glaubst? Das ist das Thema. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort Integrität kennt. Das Wort Integrität, das ist die Übereinstimmung von dem, was ich glaube, von meinen Werten, die ich habe, mit dem, wie ich rede und wie ich handle. Da gibt es also keinen Unterschied. Das ist eins, das ist Integrität. Das heißt, wenn man sagt, Menschen sind integer, bedeutet das, sie sind unbestechlich. Ja? Sie haben da etwas ganz Festes in ihrem Wesen, die Werte, denen sie treu sind, denen sie dauerhaft treu sind, von denen sie sich nicht abbringen lassen. Und diese Integrität und diese Mündigkeit, die machen dieses Evangelium aus, von dem Paulus spricht. Glaubst du an ein Evangelium, das dich unmündig lässt, weil du immer nur darum kreist, es nicht zu schaffen, gerecht zu sein? Das ist nämlich das, wie ich lange Jahre gelebt habe. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe gesagt, ich bin ein Sünder. Ich bin zwar ein begnadigter Sünder, aber ich bin ein Sünder. Und ich muss es immer wieder versuchen, es besser zu machen. Ja? Ich falle immer wieder drauf rein. Ich sündige immer wieder. Ich muss mich immer da anstrengen. Ich habe immer versucht, meinen alten Adam zu reparieren. Den alten Adam können wir gar nicht reparieren. Es geht nicht. Weil wenn wir das machen, dann leben wir wie unter einem Gesetz. Die Freiheit ist, dass wir eine neue Identität bekommen haben von Jesus. Dass wir ein Sohn und eine Tochter sind. Und dass wir in den Spiegel schauen dürfen und sagen dürfen, nee, ich bin gerecht gemacht von ihm und durch ihn. Und mir geht es so, dass ich das manchmal mir sage, wenn ich in den Spiegel schaue, aber die Frage ist, wenn ich weggehe vom Spiegel, weiß ich es dann auch noch. Vergesse ich mein Spiegelbild, vergesse ich diese Wahrheit wieder, wenn ich im Alltag bin. Ich glaube, das Evangelium der Freiheit, das bringt uns in eine Verantwortung zurück, wie Adam und Eva, denen hat Gott einen Gestaltungsauftrag gegeben. Machet euch die Erde untertan, gestaltet sie, bewahrt sie, bebaut sie. Ja? Wir haben eine Freiheit zu gestalten, wir sind da freigesetzt dazu. Das zweite ist die Frage, lebst du nur in einer christlichen Kultur oder lebst du in deiner christlichen Natur? Das hat wieder mit Integrität zu tun. Ich habe euch, glaube ich, erzählt im Sommer, dass ich eine Woche in Südafrika sein durfte und ich habe das erste Mal Löwen in freier Wildbahn gesehen. Und das ist schon was Tolles, wenn man so einen Löwenrudel sieht, wie die sich in freier Wildbahn bewegen, wenn du sie bisher nur im Zoo gesehen hast. Und ich habe eine Geschichte gehört von einem, der auch nach Südafrika kam und auch bisher nur Löwen aus dem Zoo kannte. Und dann war er in der Stadt und da war dann morgens in der Früh hat so ein Löwe gebrüllt aus dem Zoo in dieser Stadt. Und dann war er ganz begeistert und gesagt, hast du dieses Brüllen, dieses Löwen gehört? Und dann hat der in Südafrika wohnt, gesagt, ja, aber das beeindruckt mich nicht, dieses Brüllen, dieses Löwen. Denn der brüllt nicht so, wie wenn er in freier Wildbahn lebt. Das ist ein Zoolöwe, das höre ich an dem Brüllen. Ein Löwe in freier Wildbahn brüllt ganz anders. Ein Löwe in freier Wildbahn verhält sich gemäß seiner Natur. Und ein Löwe in einem Zoo oder in einem Zirkus, der verhält sich, der tut was, dass er eine Belohnung kriegt, oder der tut was nicht, weil er vielleicht bestraft wird. Ja? Aber das ist was ganz anderes. Der lebt sozusagen unter dem Gesetz. Ja? Und der Löwe in der freien Wildbahn, der lebt gemäß seiner Natur. Und wir Christen, wir leben manchmal nur in einer Kultur, in unserer christlichen Kultur. Wir haben schöne Lobpreismusik, eine schöne Predigt. Und wir sind eine Subkultur geworden und leben da in unserer Subkultur. Aber entscheidend ist, dass wir in unserer Natur leben. Und der Paulus war da ein richtig strenger, der hat sogar den Petrus runterlaufen lassen im Galaterbrief. Der hat sich nämlich auch beeinflussen lassen von der Kultur. Der Petrus, das war ja, weiß Gott, dann ein Vorbild, auch wenn er früher ein Schisser war, ja, hat dann gepredigt an Pfingsten, 3000 Leute kamen zum Glauben und der Petrus hat ja das dann auch erlebt, dass den Heiden das Evangelium gehört und dann kam der Petrus nach Antiochia. Antiochia war der Ort, wo dann die Heidenchristen die Heiden zum ersten Mal Christen genannt wurden. Und hat er auch mit denen gegessen. Hat ja damals auch diese schöne Vision bekommen aus dem Himmel, dieses Unreine. Sagt, mach du nicht unrein, was ich für rein erklärt habe. Hat er mit denen gegessen. Und es steht im Galater 2. Und jetzt kommen aus Jerusalem so Leute aus dem Umfeld vom Jakobus. Das war ja der Gemeindeleiter. Und die waren wahrscheinlich so ein bisschen noch gesetzlicher drauf. Auf jeden Fall. der Petrus, was hat er gemacht? Das glaubt man nicht. Ja? Der hat sich davon gemacht. Der hat halt mit den Heidenchristen gegessen, hat er gesehen, dass die kommt, und dann hat er sich so verkrümelt. Ja? Ich gehe da mal ganz hin, also so. Der Petrus, hallo, hat sich verkrümelt. Und der Paulus schreibt, und die haben voll geheuchelt. Und da waren noch ein paar andere dabei, die ihm auch geheuchelt. Und sogar der Barnabas wurde verführt zu heucheln. Nur ich bin standhaft geblieben. So ein bisschen kommt es rüber. Also der hat den Petrus runterlaufen lassen. Und hat gesagt, das ist keine Integrität, Petrus. Du tust hier so, wie wenn noch das Gesetz hier wieder herrscht und so weiter und so fort. Du lebst nicht, was du glaubst. Also man könnte ja auch sagen, es ist ein Trost für uns, dass es sogar am Petrus passiert. Und so ist es, dass wir unter kulturellem Druck auch nicht unsere christliche Natur leben. Denn, und das ist das, wo ich nochmal drauf zurückkam, an dieses Plakat, wenn ihr euch daran erinnert, Glaube am Montag. Manchmal sind wir so Montagmorgen-Atheisten, gell? Also wir leben dann sonntags in unserer christlichen Kultur und leben dann montags in unserer anderen Kultur, aber leben wir die ganze Woche in unserer christlichen Natur. Wow. Nicht so einfach. Lebe ich in dem Bewusstsein, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in mir lebt, jeden Tag, und mir zutraut, dass ich ihn repräsentiere an jedem Ort, wo ich bin. Und ihr wisst, dass ich ja lange bei der Landesforstverwaltung tätig war, und ich werde eine Sache nie vergessen, was mir damals passiert ist. Ich habe eine Zeit in einer Stabsstelle des Landesforstpräsidenten gearbeitet, im Ministerium ländlicher Raum. Und ich habe damals, da gab es noch kein Stuttgart 21, bin ich morgens ausgestiegen am Hauptbahnhof im Zug, bin dann rübergelaufen zum Planetarium, rüber zum Ministerium. Da ist jetzt Baustelle. Und ich habe jeden Morgen für den Landesforstpräsidenten gebetet. Ich habe immer gebetet für ihn, für seine Arbeit, und habe ihn gesegnet. Und eines Morgens habe ich ein deutliches Reden des Heiligen Geistes gehabt: Sag ihm heute, dass du für ihn betest. Und ich dachte, oh no, was verlangst du von mir? Sag ihm heute, dass du für ihn betest. Und dann bin ich hochgegangen ins Ministerium, bin ins Vorzimmer reingegangen, habe gefragt, ist der Landesforstpräsident da? Und die Vorzimmerdame hat gesagt, nein, er ist nicht da. Und ich, yeah, yes, okay, ich muss es nicht machen. Ich habe mich doch verhört. Bin dann wieder zurückgegangen, bin zur U-Bahn runtergelaufen, wollte wieder fahren. Und bevor ich in die U-Bahn einsteige, kommt wieder diese Stimme, wolltest du ihm nicht sagen, dass du für ihn betest? Ihr müsst euch vorstellen, das war so ein klares Reden, so ein liebevolles, aber deutliches. Und ich bin echt wieder umgedreht. Ich bin wieder hochgelaufen, bin nochmal rein. Und klar, was dann passiert. Ja? Ich bin ins Vorzimmer, ist der Landesforstpräsident, ja, jetzt ist er da. Ja, hat er Zeit für mich? Ja, er hat. Sie können reinkommen. Jetzt habe ich mir überlegt, was rede ich mit dem jetzt? Dann habe ich natürlich ein bisschen Smalltalk mit dem gemacht, und ich hatte ja auch fachlich mit ihm zu tun, aber es kam der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich möchte Ihnen noch was sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich für Sie bete. Und dann hat er sich bedankt, und dann war das Gespräch zu Ende. Und ich bin raus, und ich habe so ein Glücksgefühl gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum es der Heilige Geist, vielleicht hat er das gebraucht, vielleicht war das, manchmal sind so Führungskräfte einsam und so weiter, vielleicht hat er das wirklich gebraucht, das zu hören. Ich habe gemerkt, was es bedeutet, Integrität als Christ zu leben. Nämlich zu sagen, Jesus, ich bin jetzt verfügbar für dich. Ich möchte mich gebrauchen lassen von dir. Du lebst in mir, also darfst du mich als Gefäß auch gebrauchen, an jedem Ort, wo ich bin. Ich möchte in meiner christlichen Natur leben. Ich möchte nicht nur in der Kultur ein nettes Christsein leben. Ich möchte meine christliche Natur, diese Identität in Christus, Leben. Hey, und es ist wie Tag und Nacht. Endlich mal nicht Gott gefallen zu wollen durch irgendwelche christlichen Leistungen, sondern zu sagen, hey, ich bin hier in meiner Unvollkommenheit, aber ich bin dein Gefäß und ich bin bereit, das zu leben. Und das ist ja genau dieser Punkt, lebst du, was du glaubst, in jedem Lebensbereich. Da wird es ja richtig interessant, ob wir diese Integrität leben. Es gibt einen schönen englischen Satz, der diese Integrität nochmal ausdrückt. Walk your talk. Ja, also gehe dein Reden sozusagen, lebe das. Das erzeugt Glaubwürdigkeit. Ja, wir Christen müssen glaubwürdiger werden. Die Welt wartet darauf, dass diese Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, steht mal im Römerbrief. Das bedeutet, dass wir endlich mal in unserer christlichen Natur leben müssen, nicht nur in unserer Kultur. Also die Welt wartet darauf. Eine Person, die integer ist, die trägt keine Maske. Die hat keine zwei Gesichter. Und die Person, die Integrität lebt, die achtet darauf, was richtig ist. Die hat nicht immer damit zu tun, ja, bin ich jetzt richtig, bin ich jetzt recht vor Gott? Hey, hör doch mal auf, dass du es Gott recht machst. Sondern steh vor Werte ein, lerne für Dinge einzustehen. Steh ein für etwas, hab Mut, die richtigen Dinge zu tun. Ich habe euch zu Beginn von meinem gesundheitlichen Zerbruch berichtet. Und es hat auch etwas mit mir gemacht, auf eine sehr harte Art und Weise zu lernen, dass ein Leben in Jesus Christus, ein Leben in seiner Identität, nicht bedeutet, immer das Gefühl haben, ich bin jetzt siegreich. Ja? Ich bin jetzt total gut unterwegs und hey, in so einem Zerbruch, da weißt du, dass du total abhängig bist. Und ich habe zu Gott geschrien in diesen Zeiten, dass er mich wiederherstellt. Und da, wo ich es wollte, hat er es nicht getan. Nicht so, wie ich es wollte. Es hat viel länger gebraucht. Es hat so viel Schmerzen verursacht. So viel Zerbruch. Aber Hauptsache, er kommt mit uns ans Ziel. Und er wird in uns größer. Und vielleicht habe ich das gebraucht, an meine eigenen Grenzen zu kommen. Aus meinem eigenen Leistungsdenken, das so zu einer Grenze kam, dass ich lernen darf, dass wirklich Jesus in mir lebt. Und dass ich es nicht tun muss. Dass ich nicht performen muss. Sondern dass er in mir lebt und dass er durch mich groß wird. Und das gehört auch zu unserer christlichen Natur. Diese christliche Natur ist nicht eine, die alles im Griff hat. Es sind zerbrechliche Gefäße. Und das dürfen wir auch sein. Und das ist für mich ein großer Trost. Ich darf ein zerbrechliches Gefäß sein und trotzdem lebt dieser Christus, dieser vollkommene Christus in mir. Und das ist so ein Geheimnis, wo ich beginne erst zu verstehen. Also wir müssen keine Superchristen sein, sondern wir sind Gott sowas von wohlgefällig, wenn wir einfach wissen, er lebt in uns und wir sind von ihm mündig gemacht. Er traut uns zu, ihn zu tragen. Mit unserem zerbrechlichen Gefäß. Also ich möchte dir heute Morgen in dein Herz zusprechen, du bist nicht unmündig. Du bist nicht unwürdig. Du bist nicht zu unreif oder zu schlecht, Jesus zu repräsentieren, sondern er hat sich rausgesucht, in dir Wohnung zu nehmen. Er wohnt in dir. In diesem Gefäß wohnt er drin. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Und wenn wir jetzt ins Abendmahl gleich übergehen, möchte ich dir einen Gedanken mitgeben, Wenn du das Abendmahl heute nimmst, möchte ich dich einladen, Jesus ganz bewusst dafür zu danken, dass du freigekauft worden bist. Wir feiern, dass Jesus vor unserem Kreuz starb und unsere Sünden vergeben hat. Aber das ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Freigekauft zu sein heißt, in eine Verantwortung, in eine Mündigkeit versetzt worden zu sein, Jesus Christus zu repräsentieren, für ihn zu leben, ihm dein Leben zur Verfügung zu stellen. Da ist ein sehr aktiver Part drin, ein Part, der gestaltet, ein Part, der über dich hinausgeht, ein Part, der dafür gedacht ist, dass die Welt sieht, wer Jesus ist, dass du dein Leben ihm zur Verfügung stellst. Und ich möchte dich ermutigen, auch für das nächste Jahr zu sagen, ich werde im nächsten Jahr einfach in meiner Mündigkeit leben. Ich werde in meiner Begabung leben, ich werde in meiner Berufung leben und ich werde aufhören, ständig mich zu fragen, ob ich jetzt wieder richtig vor Gott bin oder nicht, sondern ich stelle mich ihm zur Verfügung und ich weiß, dass er mich gebrauchen kann. Amen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ja, und so möchte ich beten. Danke, Herr, für diese Mündigkeit. Danke, Herr, für diese Wahrheit, dass wir freigekauft sind. Wir sind keine Sklaven mehr. Danke für dieses wunderbare Bild dieser Mündigkeit. Wir haben nicht nur was anvertraut bekommen von dir, um damit ein bisschen rumzuspielen, sondern damit wirklich zu leben, es zu gebrauchen, es zu benutzen, diese Vollmacht, die du hattest, Jesus, dass wir in dieser Vollmacht leben, in voller Mündigkeit und auch in diesem zerbrechlichen Gefäß. Und danke für dieses Geheimnis, das du uns offenbarst, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir teilhaben, dass wir teilhaftig werden an dieser Wahrheit. Und dass du ganz spezifisch zu unseren Herzen heute Morgen sprichst, was das für uns bedeutet. Heiliger Geist, ich lade dich ein dazu. Amen.